Guten Morgen. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, weil wir daran gedenken wollen, dass Jesus Christus auferstanden ist. Er ist auferstanden von den Toten und er ist, und da sind wir uns hoffentlich einig, wahrhaftig auferstanden. Also es ist nicht nur eine Idee oder eine Lehre auferstanden, dass Jesus gestorben ist, aber der Gedanke wurde weitergetragen und das ist sozusagen auferstanden, sondern er ist auferstanden von den Toten, lebt ewig und jeder, der das glaubt, wird es auch ewig leben. Und wenn du Fakten magst, das ist immer gut, Fakten zu mögen, auch historische zu Fakten, ist, dass Jesus Christus zum Beispiel als historische Person verbrieft ist. Tacitus, ein römischer Chronist, schreibt, dass Jesus Christus, der unter Pontius Pilatus gekreuzigt wurde und dessen Anhänger in Rom verfolgt wurden. Wenn du Fakten magst, ist es doch schön, dass die Bibel selber Fakten gibt, nämlich in 1. Korinther 15, wo steht, dass Jesus den Jüngern erschienen ist. Ganz explizit wird sogar Petrus erwähnt. Petrus brauchte immer noch ein Sondergespräch auf die Ereignisse, die in dieser Nacht passiert sind. Und danach 500 Brüdern auf einmal. Und dann schreibt Paulus auch, und wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre das hier alles umsonst. Muss uns einfach vor Augen halten. Weil was soll ich denn jetzt predigen? Einen toten Jesus? Nein, wir predigen einen lebendigen. Und Fakt ist auch, dass diese Botschaft heute noch da ist. 2000 Jahre nach Jesus Christus gibt es diese Botschaft noch. Es sind Menschen dafür gestorben. Und auch das ist spannend. Diese Menschen, gerade wo ich erzählt habe, die 500 Brüder, das waren die ersten Märtyrer, die sind für ihren Glauben gestorben, weil sie an Jesus Christus festhielten, weil sie so überzeugt waren, dass das stimmt, weil sie es gesehen hatten, dass sie gesagt haben, dafür sterbe ich auch. Fakten. Aber ich möchte mit euch heute mal so reinschauen, wie die ersten Momente waren, wie die Jünger das erlebt haben, dass Jesus auferstanden ist. Und wie diese Auseinandersetzung auch war. Und da gibt es eine wunderbare Passage in Lukas 24, 13 bis 35. Lukas 24, 13 bis 35. Wir haben es heute hinprojiziert, hatte einen guten Tipp bekommen. Ihr könnt mitlesen, ihr seid voll informiert. Und ich möchte es euch vorlesen. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt, und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten, miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort, vor Gott und dem ganzen Volk und wie ihn die hohen Priester und Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch bei alledem ist er heute der dritte Tag, seitdem das geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten sie, dass auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hatten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten, ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen im Herzen, so träge an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden, in seiner Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sage, bleibe bei uns. Denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen am Tisch lag, nahm er das Brot, segnete es und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie uns die Schrift öffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11, die mit ihnen waren, versammelt, die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden. Und dem Simon erschien. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, am Brechen des Brotes. Wir haben hier eine ganz interessante und spannende Geschichte. Wir haben hier zwei Jünger, sehr frustrierte Jünger. Sie blieben niedergeschlagen stehen. Sie sind frustriert auf ihrem Weg nach Emmaus. Keine Ahnung, wo das ist. Das weiß man heute auch nicht mehr so genau. Man weiß, das ist ungefähr 60 Stadien, sind 11 Kilometer von Jerusalem. Also vielleicht noch mal kurz für uns zwei relativ unbedeutende Jünger, wir wissen auch später nichts Großartiges von ihnen, zu einer noch unbedeutenderen Stadt. Die ist heute aus der Geschichte getilgt worden. Und sie sind auf diesem Weg und sie sind frustriert, niedergeschlagen. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, so in deinem Leben, mit all den Dingen, die passieren, die man kriegt im Großen und Kleinen, die so kommen in den Medien, aber auch natürlich im persönlichen Umfeld. Da ist manchmal Krankheit, da ist Sorge, da ist Not. Da ist ja auch der Glaube umkämpft. Manchmal auch eine ganz spannende Sache. Und man hätte jetzt sagen können, ist ja klar, dass Jesus zu seinen Jüngern geht. Auch nochmal so dieses Gespräch für Petrus oder mit Petrus hat. Es war ja auch ein wichtiger Apostel dann später bei der Bekehrung. Wir haben zwei Briefe in der Bibel. Aber Jesus ist auf dieser Straße mit zwei Jüngern unterwegs, die eigentlich, jetzt mal so festgehalten, eher unbedeutend waren. Aber Jesus ist da, warum? Weil ihm die beiden auch wichtig sind. Er begegnet ihnen, weil sie ihm wichtig sind. Und das finde ich das Schöne an Jesus Christus. Er ist da, du bist ihm auch wichtig. Du bist ihm auch wichtig, auch wenn wir manchmal uns so unbedeutend vorkommen. Was bin ich denn schon mit meinen Problemen oder mit meinen Sorgen? Wer bin ich denn schon, dass ich ständig immer wieder mit dem Gleichen komme und immer wieder bewegt mich das Gleiche und immer wieder hält mich das Gleiche zurück? Aber du bist Jesus wichtig. Und dieses Niedergeschlagen, das ist einfach aufgrund dessen, weil sie dachten, er ist weg, er ist tot. Und irgendwie ist was passiert, aber wir können es nicht im Glauben greifen. Wir kommen noch gleich dazu. Es ist Zweifel und Ratlosigkeit, weil Wünsche und Träume zerstört sind. Sie haben auf ihn gehofft, Sie haben gehofft, er wird Israel erlösen. Das stimmt, aber er wird noch viel mehr machen, er wird die Welt erlösen. Und jeder, der das glaubt, darf das annehmen und ist gerettet. Und wie läuft es denn gerade bei dir, wenn wir heute so an Ostern denken? Wie läuft es gerade bei dir, wenn wir über die Auferstehung sprechen? Wie sieht es denn aus im Glauben? Auch frustriert? Vielleicht, weil es immer die gleichen Baustellen sind. Auch frustriert, weil da immer so eine Barriere ist. Ich kann es nicht glauben, ich kann es nicht fassen. Ich finde es so schön an dieser Geschichte, Jesus läuft einfach mit. Und er hört sie's einfach an. Er kommt ja hier und sagt, was denn? Was ist das, was dich bewegt? Er will es hören. Er kommt nicht gleich mit Donnerschlag herein und sagt, wie kannst du es wagen? Ich bin der Herr aller Herrscharen, ich bin der Gott. Und du sprichst, du glaubst nicht. Nein, er läuft mit und hört sich das an. Ich finde es so spannend, nochmal mit dieser Straße nach Emmaus. Wie schon gesagt, das spielt auch später bei keinerlei Bibelgeschichte noch eine große Rolle. Es ist eine unbedeutende Straße. Und trotzdem ist Jesus da. Heilsgeschichtlich wäre es viel interessanter gewesen, wenn er zum Beispiel nach Rom gegangen wäre, zum Kaiser. Es war zu der Zeit Tiberius und glaubt mir, der hätte es auch gebraucht. Also Tiberius hatte ganze familiäre große Probleme und der wäre reingegangen und hätte gesagt, hey Tibi, ich bin's, glaube, fall nieder. Hat er nicht. Er hätte nach Jerusalem in den Tempel gehen können, zu den Pharisäern. Vielleicht auch mit einer gewissen Ironie, haha, ich bin am Leben, ihr lagt falsch, dumm gelaufen für euch. Auch nicht. Es kamen später viele Pharisäer übrigens zum Glauben. Ich glaube, weil der Vorhang zerrissen wurde. Wir lesen das in Apostelgeschichte. So ist es gar nicht, dass die nicht später geglaubt hätten. Es kamen sehr viele zum Glauben der Pharisäer. Er war dort, weil die beiden ihm wichtig waren. Er war dort, weil er die beiden liebt. Und er geht mit ihnen diesen Weg. Darf ich mal fragen, auf welchem Weg du gerade bist, wo du gerade unterwegs bist? Vielleicht gar nicht mit Gott unterwegs, vielleicht ganz weit weg. Vielleicht ist da irgendwo eine Distanz, dieses letztendliche, ja, alles schön, alles super, aber dieser letzte Schritt, den kann ich und will ich manchmal auch nicht machen. Welche Straße gehst du gerade? Und dann finde ich die Botschaft so schön, Jesus ist dabei. Und er hört sich das in aller Ruhe an. Was war eigentlich das Problem von beiden Jüngern? Das Problem von beiden Jüngern war, sie haben dem Wort Gottes nicht geglaubt. Sie haben nicht geglaubt, dass das, was Jesus erlebt hat, was er getan hat, passieren musste zur Rettung der Welt, damit wir nämlich ewiges Leben haben, damit wir neue Perspektive, neues Leben haben. Und das haben sie nicht geglaubt. Sie haben auf das gesehen, was passiert ist. Und sind wir ehrlich, wir kommen vom Karfreitag her, das war nicht schön. Das war die Leiden Jesus. Er wurde verraten, er wurde ungerechter Prozess. Wir hatten das am Freitag. Er ging da durch, er wurde von den Römern fast totgeschlagen, weil die Römer durften ja so lange zuschlagen, wie sie wollten. Da gab es keine Begrenzung. Bei den Juden gab es 40, man hat nur 39 gemacht, um sicher zu gehen, dass man nicht mehr als die 40 macht. War alles Gesetz. Er hat das alles erduldet und dann starb er am Kreuz. Und dann haben sie ins Grab gelegt und dann haben sie gesagt, ja gut, es ist am Ende. Darf ich mal fragen, wie es dir vielleicht gerade geht, im Umgang auch mit dem Wort Gottes. Du hast ja das Wort Gottes und die Bibel ist Gottes Wort. Das kann sich kein Mensch ausdenken, was da drin steht. Und wie geht es dir das so in deinem Alltag mit diesem Leid, vielleicht auch mit diesen Dingen, Problemen, mit den Sorgen, die du siehst? Und kriegst du das in Zusammenklang? Und wisst ihr, was ich so schön finde an der Heiligen Schrift ist, die macht uns ja nichts vor. Sie spricht ja von Kämpfen und Leiden. Wir denken oft, unser geistliches Leben ist eine Fröhlichkeit und Freude nacheinander und dass alles super läuft und wir machen Lobpreis, wunderbar übrigens, nicht falsch verstehen. Und wir machen den und es gibt Gefühle, aber wie sieht es denn im Alltag dann aus? Was hält dich denn da? Wenn dann die Sorgen kommen, wenn die Probleme da sind, wenn die Zweifel da sind, da ist es die Erkenntnis, dass es unserem Herrn Jesus Christus auch nicht besser ging und trotzdem im Willen des Vaters war. Wir leiden, ja, aber vielleicht, weil wir gerade im Willen des Vaters sind. Wenn Jesus sagt in Matthäus 16, wer mir nachfolgen will, ist erstmal eine Entscheidung, ne? Du willst mir nachfolgen, was soll er denn machen? Der soll sich selbst verleugnen. Ich sage Nein zu mir und meinem Willen und meinen Vorstellungen. Und genau das war das Problem mit dieser Jünger. Sie hatten Vorstellungen, wie das zu laufen hatte. Klar wäre das super gewesen, wenn Jesus mit einer Armee einmarschiert wäre, glorreich, am besten noch Engel, 12 Legionen Engel standen ja bereit, ne? Wenn da so eine Armee einmarschiert wäre in Glorie und allem. Aber das war keine Glorie des Kreuzes. Und umso spannender ist es, wenn man das von dieser Betrachtweise sieht, wenn Jesus dann auch sagt in Matthäus 16, der nehme sein Kreuz auf, das heißt sterben und leiden. Und das ist das, was Jesus gelebt hat, was er selber praktiziert hat. Und ich glaube auch, wenn wir das hier so hören, aber ihre Augen wurden gehalten. Ich denke dann immer so oft in erster Linie, Gott hat ihnen die Augen zugehalten. Das steht hier nicht. Vielleicht wurden ihnen die Augen zugehalten, weil sie eigene Vorstellungen hatte, wie der Glaube zu laufen hat, wie es auszusehen hat. Und sind wir doch ehrlich, das ist doch meistens unser größter Konflikt. Gott ist gut, Gott liebt mich. Und dann, wie kriege ich das im Einklang mit Leid, Krankheit und Sorge? Wie kriege ich das im Einklang, wenn da steht, ich soll mich freuen und immer ist mir nicht nach Freuen? Hab's euch ja schon erzählt, vor kurzem hatte ich eine große Zeit mit Zahnschmerzen, konnte nachts nicht schlafen, Schmerztabletten haben nicht mehr angesetzt. Ich würde mal sagen, diese Freude hat sich im Rahmen gehalten in dieser Nacht. Ich habe zwar viel gebetet und du bist mein, als ich dann zum Zahnarzt unterwegs war, habe ich immer gebetet, du bist meine Sonne und mein Schild aus den Psalmen, weil ich wusste nicht, was kommt. Vielleicht wird es noch schlimmer. Aber die Freude hielt sich im Rahmen. Und jetzt Zahnschmerzen, ist vorbei. Aber wer wisst vielleicht gerade selber, wo ihr leidet, wo das schwierig ist, wo man nicht Gottes Liebe, Güte und Barmherzigkeit gerade sehen kann. Einfach nicht sehen kann, wenn man wie gehalten ist, in diesem Moment, in dieser Situation. Und so ging es den Jüngern. Sie haben das erlebt, wie Jesus gelitten hat, verraten, verkauft, geschlagen und gestorben. Und sie haben wohl was gehört von Auferstehung, aber sie wurden vielleicht von ihren eigenen falschen Vorstellungen gehalten. Ich denke, der Gläubige weiß, dass Gebet was elementar Wichtiges ist, weil wir damit in direkte Kommunikation mit Gott treten dürfen. Jederzeit. Wir brauchen nichts Spezielles tun, keine Rituale, nichts, sondern wir können immer mit Jesus im Gespräch sein. Darum schreibt ja auch der Thessalonier, wir sollen ohne Unterlass beten, bei jeder Gelegenheit uns der Gegenwart Gottes bewusst machen. Aber vielleicht habt ihr schon mal gebetet, wie es in 1. Könige 6,17 ist, Herr, öffne mir die Augen für deine Wahrheit. Ich bete oft gern, Herr, öffne du mir die Augen, dass meine Wahrheit bestätigt wird und mein Wille geschehe. Das ist auch ein bisschen anders, als was im Vater unser betet. Aber es ist dieses, Herr, öffne du mir die Augen, damit ich das sehe, was deine Wahrheit ist. Im Kontext dieses Verses geht es natürlich um Elia, die in der Stadt belagert werden, drumherum ein riesiges Heer. Und der Diener verzweifelt daran und sagt, boah, das sind so viele, das kommen mit Streitwegen, das waren damals wie Panzer. Heute wird es nicht mehr so funktionieren militärisch. Und sie standen drumherum und dann sagt Elia, ja, ich bete mal. Herr, öffne du mir die Augen. Und plötzlich sieht er feurige Streitwegen, die drumherum stehen. Und es sind viele mehr, als die andere weniger sind. Und plötzlich erkennen sie, Gott ist größer. Herr, öffne mir die Augen für deine Wahrheit. Herr, öffne du mir die Augen, was wirklich wichtig ist. Auch das ist ein spannendes Gebet, dass wir nicht mehr gehalten werden, auch nicht von Sorgen, Ängsten und Zweifeln. Und wenn die Bibel von Freude spricht, dann spricht sie von einer Freude, ist ja auch ein Imperativ im Philipper. Freut euch. Es ist sogar der Wille Gottes, dass wir uns freuen sollen. Was ist denn die Freude? Ich freue mich nicht über alles, aber ich freue mich, dass ich durch die Auferstehung und dass ich das glauben darf, und das ist ja die Einladung von Jesus an jeden, glaubst du das? Er sagt nicht, hast du alles theologisch erkannt? Das ist so spannend, wo sie den am Ende auch erkennen. Er sagt nicht, wie oft betest du, sondern glaubst du und vertraust du mir? Und das ist der erste Schritt, Vertrauen auf Jesus und sein Wort. Und das ist unsere Freude, er ist trotzdem da. Und er bleibt Sieger über Tod, Teufel und Sünde. Und er bleibt der Sieger, und dieser Tod wird nicht das letzte Wort sein. Ne? Wenn Paulus ruft, Tod, wo ist dein Stachel, Tod, wo ist dein Sieg? Wir werden sterben. Ich hoffe, das überrascht hier niemanden. Wir werden hier auf dieser Erde sterben. Aber wer glaubt, der geht in die Ewigkeit. Und dafür ist Jesus auferstanden. Nicht, weil er sündig war, der hat keine Sünde gekannt. Nicht, weil er dachte, naja gut, mir ist langweilig als Gott, ich erlebe gewisse Abenteuer. So war das früher in dem Pantheon der alten Götter, die dann irgendwie Mensch wurden, um Abenteuer zu erleben. Sondern um die größte Rettungsaktion der Menschheitsgeschichte zu machen, um dich zu retten. Und du weißt selber, vor was du gerettet werden musst. Und die Bibel ist auch klar, es gibt eine Hölle, aber es gibt auch die Ewigkeit. Und jeder, der glaubt, geht in die Ewigkeit ein. Und das ist Freude. Ich weiß, es geht gut aus. Jesus hört sich das alles an auf diesem Weg. Und ich finde es so spannend, dass es diese Liebe Gottes ist. Er nimmt sich die Zeit, das anzuhören, was die Jünger beschäftigt. Ich glaube, dass Zeit heute ein sehr hohes Gut ist. Und meistens haben wir Termindruck. Irgendjemand kann man ja jederzeit schreiben, per WhatsApp, Nachrichten. Und ich bin auch immer so hippelig. Ne? Ich schreibe jemand und wenn es wichtig war, gucke ich immer wieder rein. Hat er schon zurückgeschrieben. Ne? Und der Schelm, der lässt sich meistens fast 5 Minuten Zeit, bis er zurückschreibt. Keine Frechheit. Aber das ist dieser Punkt. Wir sind immer gehetzt von irgendwas. Immer irgendwie getrieben. Ne? Irgendein Gedanke. Meine Frage, bist du heute schon angekommen hier? Also wir hatten ja mit Frühstück so einen sanften Einstieg. Aber bist du hier? Oder bist du schon wieder nächste Woche in deinen Veranstaltungen, in deinen Terminen, in deinen Pflichten? Hält dich das gefangen? Und jetzt finde ich das so schön. Jesus nimmt sich Zeit, hört sich das alles an. Das ist die Liebe Gottes. Er nimmt dich ernst in der Situation, wo du gerade bist. Er nimmt dich ernst und liebt dich und läuft diesen Weg nochmal mit dir. Jesus hatte einen unglaublichen Sieg errungen. Als er da in Johannes der Maria Magdalena begegnet, ne? Da will sie ihn greifen, sagt, halt mich nicht fest. Er ging noch mal extra zu dieser Maria, um ihr zu begegnen. Und hat sogar den Himmel warten lassen. Er hat gesagt, aber jetzt muss ich auffahren, die warten oben. Kann man vorstellen, da war ein Riesenfest am Laufen und der Mittelpunkt des Festes war noch nicht da. Aber er hat einen Sieg errungen. Er hat das alles getan. Er war gehorsam, es war umkämpft. Wir hatten es an Karfreitag. Und ich finde es so schön, wie er mit ihnen auch spricht. Er geht mit ihnen, er nimmt sich die Zeit und fragt einfach, was ist denn? Bereit zuzuhören. Auch das ist Jesus. Keine Strafpredigt. Oh, wie kannst du nur nicht glauben? Keine dieses Vorwürfe, warum seid ihr jetzt hier, was wollt ihr in Emmaus? Ich meine, wo zum Henkers Emmaus, was wollt ihr denn da? Nichts. Und dann spricht er mit ihnen. Und wenn wir in Vers 25 das dann hören, sie erzählen ihr Leid, sie erzählen, was sie erlebt haben, und sagt ihr Unverständigen im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Manchmal hört man so eine Schärfe drin, das glaube ich gar nicht. Das passt nicht zum Kontext dieser Geschichte, dass Jesus da jetzt eine Schärfe reinbringt, sondern er sagt, dieser Appell. Jetzt bist du diesen Weg mit mir gegangen, jetzt hast du das mit mir erlebt. Warum ist es an dieser einen Stelle nicht möglich, an mich zu glauben? Weil das Leid so groß ist? Weil der Schmerz zu groß war? Weil die Fragen zu viele sind? Warum hörst du jetzt auf, an dieser einen Stelle mir zu vertrauen? Ich weiß nicht, was du über Jesus weißt oder ob du ihn kennst oder nicht. Das liegt auch nicht in meinem Ermessen. Aber vielleicht hast du schon viele gute Dinge über ihn gehört. Vielleicht sagst du auch, ja, das ist eigentlich ganz schön so mit Jesus. Weil er mir eine Perspektive gibt, er gibt mir eine Vergebung. Ich kann mich verändern, ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Und auch nicht, du darfst, sondern du musst nicht so bleiben, wie du bist. Du darfst dich verändern lassen, gemeinsam in der Liebe mit Jesus. Weil er ist auch die Kraftquelle für Veränderung. Aber vielleicht ist es genau das, du sagst, an einer Stelle war mein Glaube nicht mehr da. Mein Vertrauen nicht mehr da. Da konnte ich nicht mehr glauben. An eine Sache ist passiert, wo mein Glaube vielleicht auch gescheitert ist. Wo ich gescheitert bin. Diese beiden Jünger sind dort, weil sie es nicht glauben, weil sie es nicht unter die Füße kriegen, das, was sie erlebt und gehört haben. Und wisst ihr was? Wir werden früher oder später alle an eine Stelle kommen, wo es schwierig ist, wo der Glaube scheitern kann. Wo ich sage, das kriege ich nicht unter die Füße mit dir, Jesus. Das schaffe ich nicht, dass ich das hinkriege. Die Frage ist dabei auch gar nicht, ob ich es gleich hinkriege. Die Frage ist, wie ist Jesus? Und was macht Jesus? Er sagte zu ihnen, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte ihnen alle Schriften das, was ihn betraf. Ja, Jesus kommt im Alten Testament vor, nicht nur in der Gottesknechtsliedern in Jesaja, sondern Jesus ist immer wieder der Mittelpunkt der Schrift. Und was macht Jesus? Ich zeige euch, wer ich wirklich bin. Weil das ist es doch. Wir scheitern oft im Glauben an Dingen, weil wir vergessen, wer Jesus wirklich ist. Weil wir dann plötzlich nur noch die Gebote im Fokus haben. Weil wir dann plötzlich nur noch hören, das musst du tun, so musst du mitarbeiten und so musst du funktionieren und mehr Bibel lesen und sonst irgendetwas tun. Dann wird das schon wieder. Das ist das, dass wir oft vergessen, wie dieser Jesus Christus ist. Und er sagt, ich zeige dir mal auf, wie ich wirklich bin in der Schrift. Sie hatten damals nur das Alte Testament. Aber er war da, er war immer schon da, weil er ewig ist. Und sein Wirken, was ihn betraf, sein Wirken, was er getan hat. Und vielleicht mal heute Morgen die Frage, wie ist denn dein Jesus? Was für ein Bild hast du von Jesus Christus? Und ist es dieses Bild im Einklang mit dessen, was eigentlich die Bibel drüber sagt? Oder bist du geprägt von Medien? Ja, auch so manches theologisches Buch versucht sich an Jesus, an die historische Person. Und ich finde es so spannend bei Jesus Christus. 2000 Jahre ist es her und er polarisiert bis heute noch. Ich habe schon am Freitag erzählt, die ganzen Magazine, Wissenschaftsmagazine, die mir erklären wollen, wie wirklich das mit der Auferstehung war. Sie haben jetzt Fotos gefunden und konnten es jetzt endlich zeigen, wie es wirklich war, wie es wirklich ist. Und es sind meistens die Theologen, die schreiben, man kann das nicht glauben oder man soll, es ist nur so eine Metapher, eine Geschichte, aber nicht wirklich passiert. Das ist nicht die Wahrheit, für die Jesus steht. Es gibt auch keine Person, die mehr gehasst oder geliebt wird. Also die Intensität der Gefühle gegenüber Jesus Christus sind sehr, sehr groß. Entweder man hasst ihn, das merkst du dann, wenn du den Namen Jesus erwähnst, wirst die Reaktion merken, oder man liebt ihn. Kann sich dann immer selber fragen, hasse ich ihn oder liebe ich ihn? Und dann ist es, dieses Jesus zeigt auf, wie er wirklich ist in der Schrift. Und was macht er? Er zeigt den Jüngern auf, was wirklich drin steht. Das, was sie vergessen haben, aufgrund dessen, was sie schicksalshaft erlebt haben, was für sie ein Schock war. Und Jesus' Antwort auf diese Zweifel und Ratlosigkeit war ein Blick in diese Schrift, wo drin steht, dass Jesus der Mittelpunkt des Glaubens ist und unsere Erlösung. Das ist das, was ich am Freitag gemeint habe, wo wir Psalm 118 hatten als Predigtthema. Das hat ja Jesus gesungen, bevor er in diese Nacht geht. Hallel, Lobpreis. Aus der Bedrängnis rief ich zu Jahwe, Jahwe antwortete mir in der Weite. In meiner Enge, in meiner Angst, in meinen Zweifeln, in meinen Sorgen rief ich zu Jesus, rief ich zu Gott. Das ist übrigens gut, ruf zu Gott. Er hört das. Und dann kommt diese Weite durch die Schrift, wo er sagt, du, ich bin größer als das, was dich gerade vielleicht festhält oder knechtet. Ich bin größer als Zweifel und Sorgen. Ich bin sogar größer als deine Krankheit und ich bin größer als der Tod. Fakt ist, wir werden sterben, habe ich schon gesagt. Das dürfte eigentlich auch niemand überraschen. Sobald wir in diese Welt hineinkommen, steht klar, irgendwann werden wir sterben. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie. Frage ist, hast du geklärt, wo es dann hingeht? Und Jesus gibt dir eine Antwort des Glaubens, vertraust du mir, dann sage ich dir, du gehst in die Ewigkeit. Und diese Frage, wenn wir die mit Ja beantworten, beantworten wir auch damit, wie wir die Zeit dazwischen füllen. Ob uns die Welt knechten darf mit ihren Sorgen, Ängsten und Nöten. Der Chef, der ständig irgendwelche E-Mails schickt und dich auffordert, getrieben von all den Ereignissen. Oder ob ich diese Freiheit in Christus habe und sage, ich bin, weil Jesus mich liebt. Das ist die Erkenntnis der Schrift und das ist die Weite, die nur Jesus Christus auch schaffen kann. Du kannst Philosophien folgen, du kannst anderen versuchen zu folgen, irgendwas Göttliches zu finden. Nur Jesus ist der alleinige Erlöser und Jesus ist der alleinige, der uns einen Weg gibt. Ein Weg voller Vergebung, Barmherzigkeit und Liebe. Und dann steht Jesus so, dass als ob er gehen wollte. Und dann kommt diese Einladung, bleibe bei uns. In Vers 29, bleibe bei uns. Es ist diese bewusste Entscheidung, mit dir will ich gemeinsam die Zeit haben, meine Zeit. Oder meine Zeit steht in deinen Händen. Bleibe bei uns. Und ich finde es so ein schöner Gedanke, ne? Diese Frage. Und es ist Abend geworden. Und vielleicht, und ich möchte nicht zu viel Metaphern in dieser Geschichte haben, aber welche Situation, vielleicht nehmen wir mal Abend als eine Lebenssituation, ne? Lebensabend sagt man ja auch gerne, wenn es dann später hinausgeht auf Rente. In welcher Phase deines Lebens bist du gerade? Und ist da diese Einladung, bleibe bei uns, ne? Bleibe hier, Jesus, ich will mit dir leben, ich will mit dir sein. Komm du in mein Leben jetzt rein. Wisst ihr, unser Gebet ist ja oft, hol mich raus. Also das bete ich auch, Zahnschmerzen, sage ich, lass es jetzt enden, hol mich raus, ich will nicht mehr. Ich denke, das kennen wir alle. Aber das Gebet zum Beispiel von Jona, dann im Fisch, ist ja, komm rein. Komm rein in mein jetziges Leben und Situation. Und ich weiß, ich würde gern immer Menschen ändern, auch als Pastor, ne, wenn ich das dann erlebe. Ach, du musst nur hier und vergib hier und liebe hier. Aber das bringt gar nichts. Die größte Veränderung passiert ja, wenn ich mich verändere und Gott folge und sage, bleibe du bei mir. Vielleicht muss ich gar nicht die Situation ändern, vielleicht muss ich mich ändern. Nämlich in vollem Vertrauen zum Vater in diese Situation gehen. Und das löst manchmal eine unglaubliche Veränderung an allem aus, weil ich weiß, ich bin in Gottes Hand. So wie Paulus es ja mal sagt, ne? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und da meint er nicht, dass er alles kann. Das stimmt nicht. Ich kann auch nicht alles, obwohl ich Christ bin. Sondern der Punkt ist, ich kann in allem sein, weil ich Christ bin. Ich kann in Freude sein, ich kann im Leid sein, weil ich in Christus bin. Ich kann in schwierigen Situationen sein, weil ich in Jesus bin. Bleibe bei mir, Jesus. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Er bleibt. Er geht nicht weg. Und das ist auch das, was er sagt. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wer bleibt denn heute noch? Oder darf ich mal fragen, was musst du tun, damit der andere bleibt? Ne? Vielleicht müssen wir uns auch in manchen Beziehungen verbiegen. Ne? Vielleicht musst du immer hübsch aussehen. So suche ich auch immer. Vielleicht musst du einfach immer lieb sein. Immer genau das machen, was der andere will. Was musst du tun, damit der andere bleibt? Und Jesus bleibt einfach. Keine Bedingung. Ich bin bei dir. Und ich werde bleiben. Ich werde dich nicht verlassen. Das Schöne ist, sie gehen dann zusammen und er nahm das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Er wurde von ihnen vor ihnen unsichtbar. Wo haben sie Jesus erkannt? In der Gemeinschaft.
Der hat vorher die Bibel ausgelegt. Und ich gehe mal davon aus, dass Jesus das kann. Als Rabbiner, als Gottes Sohn, als Gott selber. Ja, das kann er. Aber das war nicht das, wo sie gesagt haben, das ist mein Herr und mein Gott. Sondern wo? In der Gemeinschaft, in der Liebe, beim Brotbrechen. Es ist, und das ist uns klar, hoffentlich, Jesus ist immer Beziehung. Jesus ist immer Liebe. Jesus ist Kommunikation. Jesus ist Glauben, Vertrauen. Und Jesus ist da. Und sie erkennen ihn in der Gemeinschaft. Und das ist für uns so wichtig. Lade Jesus in dein Leben ein. Und er kommt und er bleibt. Ich weiß, dass es schwierig ist. Aber es ist diese echte Gemeinschaft, ist eine liebende Gemeinschaft. Und Jesus ist erlebbar in der liebenden Gemeinschaft. Auch in der Gemeinde, die Jesus ernten nimmt, weil das Erste, was eine Gemeinde zu tun hat, und ich hoffe, ich überrasche hier niemanden aus meiner Gemeinde, ist, wir lieben uns, weil wir Jesus lieben. Und der Rest ist Beiwerk. Schön, machen wir auch. Aber der Rest ist Beiwerk im Vergleich zu dem, dass wir uns lieben, und zwar so lieben, wie Jesus uns liebt. Und wir ringen täglich. Und das ist diese echte Gemeinschaft, sie erkennen in der Gemeinschaft. Lade Jesus ein. Ich weiß, wir haben viele Ostern. Ich weiß nicht, was nächste Ostern ist. Ob ich da noch da bin, das liegt allein in Gottes Hand. Aber ich weiß, wo ich hingehe. Aber der Punkt ist, vielleicht ist es heute darüber nachzudenken. Bei allem Ostereier bemalen und verstecken und hier mit Familie abhängen. Mal darüber nachzudenken, wie sieht denn mein Leben aus? Und ich möchte Jesus einladen und ich will mit ihm leben. Denn dann kommt auch was Spannendes. Sie sehen es. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz, indem er auf dem Weg zu uns redete? Es gibt da so ein schönes Zitat von Augustinus. Ne? Wer bei anderen einen Funken anzünden will, braucht ein brennendes Herz. Wer bei anderen Jesus näher bringen will, braucht unglaublich viel Liebe. Und das ist dieses brennende Herz. Sie erkennen es. Und dann kommt sie auch zu dieser vollkommenen Wendung, ne? Weil sie so ein brennendes Herz haben, weil sie sagen, ja, mein Erlöser lebt. Und das ist ein alttestamentliches Zitat von Hiob. Sind sie bereit, zur gleichen Stunde, das ist nicht so, wir machen noch ein Nickerchen und gucken noch, wir haben ja bezahlt in der Gaststätte, das sind ja auch keine Schwaben. Sie drehen um und gehen zurück. Sie gehen zurück zu der Gemeinschaft, weil sie bezeugen wollen und müssen. Wir haben ihn gesehen und das machen sie dann auch. Und ich finde es so schön, dass Jesus ihnen in dieser Gemeinschaft begegnet ist. Ich finde es so schön, dass sie dann so hingerissen sind und sagen, wir können nicht warten. Ich muss es weitergeben. Ich weiß nicht, wo du heute unterwegs bist. Familie kommt ja zusammen. Und wir haben oft auch Familie, das ist auch meine Familie, die nicht unbedingt jetzt mit Jesus geht. Ich sage es mal diplomatisch. Brennt dein Herz, wo du sagst, es ist doch wichtig, dass auch meine Familie ihn kennenlernt? Und zwar durch mich, mit allen Höhen und Tiefen. Nicht, dass du tun musst, als ob du der gläubige, perfekte Mensch bist, der übers Wasser gehen kann. Das hat Jesus nie gesagt. Sondern, dass du der bist, der in Abhängigkeit liebt und geliebt wird und einfach Antworten des Glaubens hat auf die Ewigkeit und auch auf das Leid und auch, dass wir einen Tröster haben. Wir gehen gerade, wir sind mitten in Ostern und gehen auf Pfingsten zu, 40 Tage, das war das Erntedankfest der Juden, Pfingsten, was kommt da? Der Heilige Geist. Und den bezeichnet Jesus in den Reden davor, in Johannes 14 bis 17, sagt er, das ist der Tröster, der Parakletos. Ich brauche Trost. Da hat die Bibel nie draußen Hehl gemacht. Machen wir uns bitte auch nichts vor, dass das Leben alles super wäre, ohne Leid, ohne Probleme. Das steht da nicht. Er steht da, ich bin da und ich gehe mit dir. Und dieses Brennen ist einfach, weil man Jesus erlebt und gesehen hat und sie gehen zurück. Und dann kommt, der Herr ist wirklich auferweckt worden. Das ist eine Erkenntnis des Glaubens, des Vertrauens. Das ist eine Erkenntnis, die sagt, ja, es stimmt, mein Erlöser lebt. Nochmal. Ich glaube, wir haben immer viele gute Erkenntnisse und neue Errungenschaften. Das hier ist nicht neu, das ist 2000 Jahre alt. Aber es ist die wichtigste Erkenntnis des Lebens, dass dieser Erlöser lebt, dass er auferstanden ist und dass er uns ein brennendes Herz geben kann. Ja, brennen für ihn, für das, was wirklich wichtig ist. Ich mag Fußball, ich habe meine Hobbys, aber Jesus ist der Mittelpunkt des Lebens. Und wir können alles gemeinsam mit ihm angehen und weitergeben. Zum Abschluss nochmal die Frage, auf welchem Weg bist du? Bist du unterwegs mit Jesus? Bist du im Klaren darüber, wenn du auch nicht bewusst mit Jesus gehst? Er geht mit.
Er ist da, er ist nicht abwesend. Lade ihn ein und lass dich von ihm aufzeigen, wie er wirklich ist. Nicht, wie du denkst, dass er ist. Da gibt es viel zu viele Bücher drüber. Da steht es in einem Buch drin und das ist nur wichtig, dieses Buch. Aber er ist da, er liebt dich, er trägt dich, er erträgt dich. Und er ist der, der sagt, ich gehe mit dir bis in die Ewigkeit. Und da ist alles gut. Es geht gut aus. Das Beste kommt zum Schluss. Und dafür ist er gestorben, aber auch auferstanden. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du der Herr und Gott bist, der ins Grab ging, aber auferstanden ist. Und er ging nicht einfach so, sondern er ging für mich, für dich ins Grab. Er ist für dich gestorben. Und das ist so unermesslich, dass wir das nicht greifen können, aber es geht auch nie ums Begreifen. Wie könnten wir Gott und seinen Willen und seine Werke begreifen, sondern es geht darum, dass wir sagen, danke, ich nehme das an, es ist ein Geschenk, dass du mir neues Leben schenkst, dass du mir Perspektive, Ewigkeit schenkst, wo ich den Himmel sein darf und nicht in der Hölle. Und danke, dass du mir jetzt schon eine Hoffnung und Freude gibst, die unerschütterlich ist, weil du bist. Jesus, du lebst und jeder, der das möchte, denn zu dem kommst du rein in sein Leben. Und dafür danke ich dir, Jesus, weil du barmherzig und liebevoll bist. Amen. Amen.